Liebe Gemeinde, wir wollen um den Segen des Wortes Gottes bitten, dass uns, eure Herzen, gutes Land sind für ihn. Wir bitten dich, dass dein Wort in uns Wurzeln schlägt und Frucht bringt für uns selber und für die Menschen, denen wir begegnen. Wir laden dich ein, dass du uns berührst durch dein gutes Wort. Amen. Der Predigtext für den ersten Sonntag nach Trinitatis steht dieses Jahr in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Es ist so die ersten Wochen und Monate der christlichen Gemeinde. Pfingsten ist gerade mal ein paar Monate vorbei, wir wissen es nicht ganz genau, auf alle Fälle. Es ist überschrieben, unser Predigtext, die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Also geht wirklich am Anfang los. Und da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ja, wie wird es denn mit unseren Gemeinden weitergehen? Ich bin froh, in Großgrave mal keine ganz durchschnittliche landeskirchliche Gemeinde zu erleben, sondern eine Gemeinde, wo Familien da sind, wo die Kinder da sind und wo die Großeltern da sind. In vielen anderen sind bloß noch die Großeltern da, wenn die da sind. Es ist kein Geheimnis, dass verhältnismäßig viele junge Leute der Landeskirche den Rücken kehren. Und oft ist es so, dass sie aber nicht Gott den Rücken kehren, sondern sie wollen manches Mal einfach nur mehr. Und sie wollen, dass Jesus die Mitte des Lebens wird und nicht nur an den hohen kirchlichen Festen zur Sprache kommt. Klaus Eickhoff, ein Theologe, hat über viele Jahre mal Untersuchungen angestellt, was ist der Grund für Gemeinden, die aufhören zu existieren und was ist der Grund für Gemeinden, die aufbrechen und die wachsen. Hat in diesem Buch das Ergebnis einer mehrjährigen Recherche niedergelegt, Gemeinde entwickeln. Und er hat festgestellt, er hat Gemeinden untersucht, in ein und derselben Stadt, in ein und derselben Straße muss eine Kirche dicht machen, weil niemand mehr kommt. Und 200 Meter weiter bricht eine Erweckung auf, dass man nach ein, zwei Jahren, 20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes dort sein muss, wenn man einen Sitzplatz haben will. Und das in derselben Stadt. Was ist der Grund für das Niedergehen? Was ist der Grund fürs Aufbrechen? Interessantes Buch. Wir wissen, dass es heute viele Angebote gibt und dass es schwer ist für Kirchen, mit all diesen Angeboten auch mitzuhalten. Aber wie müsste eine Gemeinde sein, wo unsere Kinder gerne mitgehen? Und wo man seine Freunde und Arbeitskollegen gerne mit hinnimmt, ohne danach erklären zu müssen, warum man da noch hingeht? Wie geht es weiter mit unserer Kirche? Wie geht es weiter mit der Gemeinde Jesu? In den letzten Wochen waren manchmal Texte aus der Apostelgeschichte dran. Und Es waren oft Texte von wachsenden Gemeinden. Und auch unser heutiger Predigtext ist ein Text von einer wachsenden Gemeinde. Er beginnt mit die Menge der Gläubigen. Und die Menge, das sind eben viele. Weltweit ist die Gemeinde Jesu nach wie vor eine wachsende Gemeinde. Asien, Afrika, Südamerika, da wachsen die Gemeinden. Russland, da wachsen die Gemeinden. Mitteleuropa, Nordamerika ein wenig, aber Mitteleuropa, das ist fast die einzige Region, wo es zurückgeht. Fast jede Woche werden 700 Gemeinden gegründet in dieser Welt. Was machen diese Gemeinden anders? Was war das Geheimnis der ersten Christenheit? Machen wir uns auf mit nach Jerusalem zu dem Text, den wir schon gehört haben. Es gibt durchaus Druck in Jerusalem vom Hohen Rat. Da wird Druck gemacht, wahrscheinlich auch von den Römern. Da ist Verfolgung. Und trotzdem kommen immer wieder Leute dazu. Immer wieder wollen Leute genau zu dieser Gruppe dazugehören. Die hatten ja eine Zuordnung, man nannte die ersten Christen den neuen Weg. Da war etwas Neues im Aufbruch. Was unterscheidet die Christen von den anderen und was macht ihren Glauben attraktiv? Und da gehen wir jetzt nochmal unseren Text durch. Und ich habe in diesen 6 Versen 6 Gründe gefunden, was sie anders machen. Erstens, die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Zweitens, sie teilten miteinander, was sie hatten. Drittens, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Viertens, große Gnade war bei ihnen allen. Fünftens, niemand musste Mangel leiden. Und sechstens, sie wollten nicht haben, sondern sie waren bereit, loszulassen. Es gibt sicherlich noch eine Menge andere Gründe, die damals, aber diese 6 werden in diesen 6 Versen ausdrücklich genannt. Und da wollen wir mal genauer hingucken. Die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Einmal sagen sie in der Apostelgeschichte von den Christen, ach, guckt, wie lieb die einander haben. Und da will man doch dazugehören zu Leuten, die sich gegenseitig lieben. Eine der tragischen Entwicklungen in der Christenheit war immer, wenn es Streit und Trennung gab. Und beides gab es oft, bis heute. Es geht oft in der Mitarbeiterschaft los und wenn 2 Pastoren in einer Gemeinde waren, da war dann meistens der Spruch notwendig, selig sind die Bene, die am Altar stehen, alleine. Es war nicht immer das Kennzeichen von Einheit. Jesus hatte kurz bevor er weggegangen ist von dieser Welt, hatte er für seine Jünger gebetet. Was war mit sein letztes Anliegen für seine Jünger und für die, die zum Glauben kommen werden. Er sagte, ich bete, dass sie eins seien. Und warum sollen sie eins sein, sagt er dazu, damit die Welt glauben kann. Ihr Lieben, die Welt wird nicht glauben, wenn wir Christen uns wegen was auch immer zoffen. Streit und Zwietracht sind einfach keine Missionsstrategie. Einheit sollte immer unser Ziel sein. Und wenn es Ansätze für Streit und Zwietracht gibt, dann setz dich für Einheit ein. Und wenn es unterschiedliche Gemeinden gibt in einer Stadt, dann setzt euch für Einheit ein. Immer, wenn ihr euch für Einheit, für Versöhnung einsetzt, dürft ihr wissen, dass ihr im Willen Jesu handelt. zweiter Grund, was sie anders machen. Sie teilten miteinander, was sie hatten. Und es heißt noch, nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Sehr kurze Zeit später, da wird deutlich, dass es nicht so bleibt. Dass es auch in der ersten Christenheit sich sehr schnell einschleicht, die Gier. Das nächste Kapitel redet schon davon. Was ist das Urproblem unserer Welt? Nach 1. Timotheus 6, Vers 10 ist es die Habgier. Habgier, schreibt Paulus, ist die Wurzel allen Übels. Und diese Wurzel steckt uns im Herzen. Zu den ersten Worten, die ein Kind spricht, gehört oft Hamm. Und damit ist nicht die Stadt Hamm als Ausflugsort gemeint, sondern ich will das. Das andere Wort, was wir keinem Kind beibringen müssen, heißt meine. Meine. Hamm. Meine. Und dieser Drang, Hamm und meine, der lässt in der Regel nicht nach, sondern der wächst, wird raffinierter, reift. Man brauchte vielleicht fast, das Strafgesetzbuch würde wesentlich dünner sein, wenn es diese Gier im Menschen nicht gäbe. Wenn der Mensch nicht diese Gier hätte, die Gier nach Besitz, nach Menschen, nach Einfluss, Macht, Erfolg, Hamm macht so viel kaputt. Und weil das so ist, hat es sogar Eingang ins Grundgesetz gefunden. Artikel 14 unseres Grundgesetzes heißt Eigentum verpflichtet. Und nun streiten Parteien und Gewerkschaften, Händler, Regierungen, Eheleute schreiben vor der Hochzeit einen Ehevertrag, wem was gehören wird, wenn das Unternehmen Ehe scheitert. Und alles ist unter dem Aspekt zu verbuchen, Hamm und meine, ich will. Und nun war da in Jerusalem eine Gruppe von Menschen, bei denen nicht galt Hamm und meine, sondern wo es selbstverständlich war, das Eigentum verpflichtete. Solange ich habe, soll niemand darben. Die Gier kam in die Gemeinden und sie lauert vor unserer Haustür. Aber die Geschichte der Gemeinde war immer auch eine Geschichte der Barmherzigkeit und des Gebens und des Teilens. Hamm ist vermutlich die größte Stadt der Welt. Sie geht rund um die Welt, von Norden bis Süden, von West bis Ost, ist Hamm zu finden. Ein interessanter Aspekt wäre auch für Fridays for Future. Ja, was wäre, wenn wir nicht mehr immer nur die Gier bedienen würden? Da wäre es kaum noch nötig, auf die Straßen zu gehen. Dritter Punkt, was die Gemeinde dort anders macht. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Welches ist das Thema von uns als Kirche? Ist interessant, mal darüber nachzudenken. Wenn Kirche keine anderen Themen hat als die Welt, dann wofür brauchen wir sie dann noch? Gemeinden, wenn sie Gemeinde Jesu sind, werden immer Zeugen von der Kraft Jesu sein. Das war in vielen Gemeinden lange Zeit ganz normal, dass man Zeugnis ablegte. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel. Und Zeugnis ablegen heißt, ihr Lieben, das muss ich euch erzählen. Das habe ich mit Gott erlebt. wäre schön. Wir hatten in einer Gemeinde, in der ich mal war, nach langer Zeit, waren wir dann so weit, dass ich sonntags gefragt habe, ist jemand da, der was erzählen möchte, was er mit Gott erlebt hat? Was hast du mit Gott erlebt? Wie lange ist das her? Und warum behältst du es für dich? Eine Gemeinde, die mit Jesus nichts Erzählenswertes erlebt, wird vermutlich auf die Dauer nicht attraktiv sein. Jesus ist auferstanden. Das liegt ja alles bloß Wochen, Monate zurück. Pfingsten ist gewesen. Und jetzt gibt es immer in Jerusalem immer wieder diese neuen Berichte, die die Runde machen. Hast du schon gehört? Wieder ein Blinder, der sehen kann. Hast du schon gehört? Da ist wieder ein Gelähmter aufgestanden, ist nach Hause gerannt. Hast du schon gehört? Die seit Jahren verstritten sind, die haben sich versöhnt und stehen jetzt füreinander ein. Und jedes Mal, wenn solche Geschichten erzählt wurden, da war die Frage, wieso denn das? Und dann kam immer ein Name. Jesus. Jesus war die Ursache dafür, dass es mindestens einem Menschen besser ging. Die hatten Grund, von Jesus zu reden. Und da wollte man natürlich dazugehören, zu denen. Ich bin jetzt in der Lage, als Ruheständler manchmal Rundfunkgottesdienste anzuhören. Manchmal habe ich den Eindruck, ach, da tun sich Pastoren und Pastorinnen so schwer, den Namen Jesus auszusprechen. Warum? Wenn Jesus in unserer Mitte erfahrbar ist, brauchen wir uns keine Sorgen, um den Bestand unserer Gemeinden zu machen. Vierter Grund. Große Gnade war bei ihnen allen. Große Gnade heißt nicht, dass immer alles gelingt, dass man keine Geldsorgen hat, dass man immer gesund heißt. Das heißt nicht große Gnade. Große Gnade ist, wenn in all dem der Glaube trotzdem noch wächst. Wenn in all dem wir dranbleiben an Jesus. Wenn durch alles das, was uns zu schaffen macht, Jesus trotzdem groß gemacht wird, dann ist große Gnade da. Große Gnade, das ist das, was Paulus schreibt. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts. Übrigens auch das nicht, was du gerade in deinem Leben nicht verstehst. Das muss, darf dich nicht von Jesus trennen. Und das ist Gnade. Die meisten wissen oft gar nicht, woher das Wort Gnade kommt. Im Deutschen hängt das Wort mit dem altdeutschen Wort genahen zusammen. Das heißt also, jemanden nahe kommen, der Fürst, der es zulässt, dass da jemand zu ihm kommt und sein Anliegen sagt, der die Nähe, in die Nähe kommt und dessen Not beantwortet wird. Große Gnade würde bedeuten, Gottes Nähe war bei ihnen allen. Und zwar in jeder verständlichen und in jeder unverständlichen Situation. Jesus heißt auf Deutsch, Gott rettet. Als der Engel zu Maria kommt und die Geburt Jesu ankündigt, sagt er, Immanuel wird er sein. Und das heißt, Gott mit uns. Jesus kommt uns nahe. Durch Jesus wird Gott so nahe sein, dass er neben uns ist, dass er sogar in uns ist. Gottes Gnade war mit ihnen allen, und zwar durch Jesus, durch den Gott rettet, durch den Immanuel, durch den Gott jedem von uns ganz und gar nahe ist und der auch nicht in Corona-Zeiten auf Abstand gehen muss. Weil wenn uns Jesus ansteckt, dann immer nur mit Liebe. Der fünfte Grund, weshalb es eine attraktive Gemeinde war, niemand musste Mangel leiden. Das muss man erstmal an sich ranlassen. Wir alle haben irgendwo unsere Defizite. Der eine beim Geld, der andere beim Verstehen. Jemand ist hat seine Defizite in der Beziehungsfähigkeit und wieder ein anderer im Selbstwertgefühl. Es gibt niemanden, bei dem nichts fehlt. Aber nun heißt es von den ersten Christen, dass Gott auf diese Defizite Antworten hat. Jesus hat die Schlüssel zu unseren Defiziten. Und das ist eine der Daseinsberechtigungen der Gemeinde Jesu. Gott möchte durch die Christen die Defizite der Menschen beantworten. Wer kam in die Gemeinde, machte die Erfahrung, der Jesus kennt mich, und zwar durch und durch. Und er liebt mich trotzdem, und trotz meiner Defizite will er mich gebrauchen. Nicht um den anderen zu zeigen, dass ich ein Versager bin, sondern um mir und den anderen zu zeigen, dass er mich trotz meiner Defizite gebrauchen will. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Sie wollten nicht nur haben, das ist ein bisschen korrespondiert mit einigen anderen Punkten, sie wollten nicht nur haben, sondern sie waren bereit loszulassen. Häuser, Immobilien, bis dahin ging das. Manche verkauften Besitz, um es anderen möglich zu machen, zu leben. Loslassen ist immer eines der großen Geheimnisse der Heiligen. Wer vom Hamm und Meine frei geworden ist, der braucht Besitz nicht mehr zur Verteidigung seines Ansehens in der Welt, sondern er kann es als Geschenk Gottes betrachten. Und Christen können aus zwei Gründen loslassen. Einmal, weil Jesus ihr Herz verändert hat, indem die Gier so zu Hause ist. Und das andere, weil sie wissen, dass sie nichts mitnehmen können. Und beides sind große Schritte in die Freiheit. Gemeinde, das ist die Truppe, durch die Gott seine Welt verändern und Menschen retten will. Ihr wisst, Erfolg ist Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs. Auch in Corona-Zeiten gilt das alles, was hier steht. Ich lese es nochmals, fasse es nochmal zusammen, wegen um des Erfolges willen bei euch. Die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Setzt sich für Einheit ein. Sie teilten miteinander, was sie hatten. Keiner von uns kann von dieser Welt was mitnehmen. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Viertens, große Gnade war bei allen. Fünftens, niemand musste Mangel leiden. Sechstens, sie wollten nicht haben, sondern sie waren bereit loszulassen. Lest mal die Apostelgeschichte weiter. Die Gemeinde wächst. Sie ist oft bedrängt. Sie ist gefährdet. Sie ist verfolgt. Aber sie wächst, weil der lebendige Christus Sehnsucht nach denen hat, die ihn noch nicht kennen. Ich erzähle das oft, diesen letzten Satz. Der letzte Satz der Apostelgeschichte endet bei uns immer mit einem Punkt. Das ist der Paulus im Gefängnis und dann wird das Wort weitergesagt. Punkt. Aber im Griechischen steht dort eine andere Form, die gibt es bei uns so, eine Verlaufsform. Und die Apostelgeschichte endet demnach nicht mit Punkt, sondern mit Punkt, 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 Punkt. Und einer dieser Punkte kannst du sein. Denn Gott möchte durch dich Menschen in die Nähe Gottes bringen. Apostelgeschichte geht weiter, auch in Großgrave. Kleines Beispiel von heute Morgen noch, 8:10 Uhr, wir wohnen direkt neben der Feuerwehr. 8:10 geht die Sirene. Ich habe mir es nicht nehmen lassen, mal kurz aus dem Fenster zu gucken. 8:12 bis 8:15 kamen fast alle. Manche noch ungefrühstückt. Andere sah aus, als wären sie aus dem Bett geklingelt worden, ungekämmt. Aber sie waren da. Manche kamen gerannt, manche mit dem Fahrrad, manche mit dem Auto. 8:19 sind sie ausgerückt. Keine 10 Minuten. Und da haben sie nie gesagt, naja, ich habe doch noch nichts gegessen. Und das werden die Verunglückten denken, wenn ich keine schöne Frisur habe. Sondern die wussten, ich weiß es jetzt, es war ein Unfall zwischen Schwebnitz und Schmorkau. Die wussten, jetzt werden wir gebraucht. Und jetzt rücken wir aus. Und jetzt fragt man nicht, bin ich schick genug angezogen oder nicht. Und was für ein schönes Bild von der Gemeinde. Wenn es brennt, sind sie da. Und ihr habt es hier mir auch schön vorgemacht. Finde ich schön, dass ihr so die moderne Technik nutzt, um zueinander zu gehören, miteinander zu finden. Zum Schluss, in den letzten 14 Tagen oder 3 Wochen kam zweimal so, es brennt. Man kennt vielleicht Johannes Gerloff aus Jerusalem, dieser Journalist, war von der Leiter gefallen, lag 5 Tage im Koma. Und seine Frau hat eine Mail geschickt, betet mit. Und es sah gar nicht gut aus. Aber es haben Tausende gebetet. Das war das Anliegen. Und inzwischen, ja, vielleicht sind es auch, Zeit vergeht schnell, vielleicht waren es auch 4 Wochen oder 5, aber inzwischen hatte Johannes schon wieder gepredigt. Weil wir einen lebendigen Gott haben, die Kraft des Auferstandenen Jesus wirkt bis heute noch. Anderes Beispiel, 2 Wochen her, lieber Freund, auch aus unserem Bekanntenkreis, ein älterer Herr, der viel für Jesus unterwegs war, einer der beeindruckendsten Leute für mich, ist über 80 und mit dem Fahrrad gestürzt. Und dann kam die E-Mail, betet mit, sieht überhaupt nicht gut aus. Bruch im Rücken, im Rückgrat, Sprachzentrum. Und dann kam noch die Meldung, es muss ein Stück vom Gehirn weggenommen werden. Und dann sagten die Ärzte, er wird nie wieder einen Vortrag halten können. Wenn er überhaupt übersteht. Es ist jetzt eine reichliche Woche her. Gestern oder vorgestern kam die Meldung, die 3. OP ist auch gut gelaufen. Als erstes, als er munter wurde, als er aus dem Koma erwachte, wurde er gefragt, wer er ist und wann er geboren ist. Und er hat sofort geantwortet. Inzwischen ist er von der Intensivstation runter und ist in die Reha, weil wir, ja, Ärzte haben keine Erklärung, die Beter schon. Wir haben einen lebendigen Gott und das sollten wir dieser Welt zeigen. Und wir sollten uns hineinstellen in die Kette derer, die von Gott noch etwas erwarten. Und da ist es schön, dass es die Gemeinde in Großgrave gibt und da ist es schön, dass diese Kirche so ein Brückenkopf des Reiches Gottes ist. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. So, zu dem Text ein Lied zu finden, das genau alles zusammenfasst, war mir schwer möglich. Ich habe aber eins gefunden, wo zumindest dass ein Herz und eine Seele vorkommt. Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Ist das bekannt? Ich darf ohne Maske singen. Also, wir singen es einfach mal, bis wenigstens die Hälfte mitsingt. Also, ich kann das zwar nie wirklich nachprüfen unter der Maske, wer es singt.
Vater,
eins. Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Und das probieren wir nochmal. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Denn dort hast du den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Erkennt, du hast den Sohn gesandt, Vater, mach uns eins. Und jetzt nehmen wir noch die Schwestern mit. Vater, wie fein und wie lieblich ist, wenn Schwestern in Einheit zusammen sind, denn dort hast du den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins.